Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Und es ist mal wieder eine der seltenen Frauen, wo mir eine attraktive, führende Frau vor mir sitzt. Christine Leutfelder, du bist Inhaberin, Gründerin von Skills, einem neuen Bike-Shop in Saalbach-Hinterglemm. Und ihr habt ein bisschen ein anderes Konzept. Ihr habt mich dieses Wochenende eingeladen, um eigentlich Kurse zu geben. Aufgrund meiner Verletzung am Ellenbogen musste ich ein bisschen passen. Haben aber ein schönes Alternativprogramm gefunden. Und ich freue mich, dass du Gast in diesem Podcast bist.
Hallo, grüß dich Jasper. Freue ich mich auch.
Was heute sehr spannend wird, ist, glaube ich, deine Vorgeschichte, weil du ja auch gar nicht so viel mit Radfahren zu tun hast. Aber
das musst du nicht gleich einleitend erwähnen, oder?
Also, doch, das macht das gerade so spannend. Und jetzt aber einen Radladen hast, der eigentlich genau in diese Nische reingeht, also in die Core-Szene von Mountainbiken in einer Mountainbike-Region, in der größten Mountainbike-Region Österreichs, wie es ja jetzt hier betitelt. Ja,
genau.
Das neue Marketing-Slogan von Saalbach. Ich lasse es immer so angehen, dass die Leute sich einfach mal vorstellen dürfen, wer sie sind, was sie machen, wo sie herkommen.
Was?
The mic is yours.
Okay, also wie du ja schon so schön einleitend gesagt hast, ich bin die Christine. Ich komme ursprünglich aus München und bin vor 10 Jahren nach Saalbach gezogen. Letztlich der Liebe willen und habe hier jetzt Familie und eben ja mit meinem Mann zusammen, mit dem Hannes, haben wir vor 3 Jahren, beziehungsweise naja, fast 4 Jahren mittlerweile, haben wir angefangen mit dem Skigeschäft und haben das jetzt eben dieses Jahr im Bikegeschäft begonnen. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Also das heißt, von der Städterin zum leicht dörflichen,
zum Landei,
genau. Ich mag das auch mittlerweile ziemlich gerne. So diese Menschenmassen, das da packe ich eh nicht mehr so. Also,
aber habt ihr im Winter trotzdem?
Das haben wir trotzdem, richtig. Ja, also, aber ich muss sagen, als ich hier noch nicht gewohnt habe, da bin ich, wenn ich in der Zwischensaison hergekommen bin, da dachte ich mir irgendwie so, oh mein Gott, das ist ja einfach nur tote Hose. Oder da kannst du froh sein, sag ich mal, wenn noch ein Supermarkt offen hat. Und da fand ich das irgendwie fast anstrengend, dass da einfach so tote Hose war. Aber wenn du die ganze Saison eigentlich die ganzen Leute da hast, dann bist du froh, wenn man dazwischen mal ein paar Wochen nix ist, einfach ruhig ist.
Aus welchem Sport kommst du?
Aus welchem Sport komme ich? Ursprünglich tatsächlich.
Was ist dein Hobby so?
Also der Fenstersport, ja. Ursprünglich angefangen, also wir haben ja auch das Skigeschäft und tatsächlich Skifahrerin bin ich, ja. Kein Profisportler wie du, aber Skifahren kann ich, mache ich gerne. Ja. Ansonsten, zweite sportliche Leidenschaft ist eigentlich bei mir das Reiten. Und, ja, und den anderen halt beim Biken zuschauen, oder?
immer die anderen Leute zum Radfahren schicken, damit man die
genau.
Ruhe hat, das Leben für sich
gibt's Gas!
Kann. Und du hast gesagt, du hast in München gelebt vorher. Ganz kurz der Werdegang, hast du was studiert, Ausbildung gemacht oder
gar nichts? Da möchte ich wirklich ein Zitat bringen, was mein Sohn gestern zu mir gesagt hat.
Jetzt bin ich gespannt.
Er hat sich unterhalten mit mir am Abend vorm Schlafengehen und dann sind wir drauf gekommen, was er mal werden will. Und dann sage ich, ja, was willst du denn mal werden? Ja, Polizist. Sag ich, ja, cool. Also, ja, oder nix. Ich so, ja, nix. Mhm. Ja, so wie du und der Papa.
Oh,
und dann sage ich, wie meinst du das, so wie du und der Papa? Ja, ihr tut ja auch nix. Ihr habt einen Laden gekauft und lasst die anderen arbeiten. Habe ich gesagt, okay.
Ja. Yeah. Außenwahrnehmung. Es ist schön, als Kindern kommt es ungefiltert raus.
Richtig,
das
aber ich habe ja
Leute
zwei
zu mir
Kinder.
Aber auch immer so.
Ich habe ja zwei Kinder. Ja. Und das eine Kind sagt immer zu mir, Mama, du arbeitest immer. Ja. Immer. Sag doch mal deinen Mitarbeitern, dass sie was machen sollen. Und der andere sagt zu mir, ja, du tust ja nichts. Ja.
Der Jüngere wird auch irgendwann die andere Perspektive kennenlernen dürfen. Spätestens nach dem ersten Schulpraktikum.
Genau.
Aber das ist so ein bisschen, was bei mir auch angetragen wird. Instagram, so, dein Leben hätte ich gerne. Mhm. Und ich so, wir können gerne mal tauschen für 2 Wochen, gerade wenn ich viel zu tun habe.
Gut, aber eigentlich die Frage, also tatsächlich habe ich etwas noch was gemacht, außer nix. Also ich habe tatsächlich Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Psychologie und Personalmanagement und bin dann anschließend auch direkt im Personalmanagement eingestiegen bei einer Startup-Firma. Habe dann da die Personalleitung relativ schnell übernommen, weil man, sage ich mal, natürlich, wenn man klein startet, hat man auch ein kleines Team und wächst dann. Und das war dann auch, sage ich mal, ja, lehrreich auch fürs Leben. Da haben wir auch innerhalb von 2-3 Jahren über 100 Leute angestellt und aufgebaut. Und da lag auch mein Schwerpunkt drin, eigentlich in diesen Mitarbeitergesprächen, Personal aufbauen, solche Sachen. Und das war auch das, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Ich bin dann nach Saalbach gezogen mit eben meiner Tochter, mit der Geburt von meinem ersten Kind.
Zwischenfrage noch, so prozentuale Verteilung, Mietausgaben vom Gehalt?
München, ja, da muss ich ehrlich sein, ich bin gehaltstechnisch nicht so schlecht eingestiegen und hatte eine Genossenschaftswohnung.
Okay,
somit
gut, das war
hat es, sage ich mal, vielleicht, ja, ein Drittel vielleicht ausgemacht.
Also von sowas, den Leuten, die ich kenne, die in München wohnen und Rad fahren, die haben alle irgendwie so eine Lucky Shot Wohnung, sonst könnten sie sich wahrscheinlich kein Rad fahren
lassen. Ja, richtig. Also ich habe auch im Studium habe ich schon in so einem Apartment gewohnt und das war dann auch wieder über irgendwie Vitamin B, weil sonst kannst du das nicht erzahlen, also. Wenn du dann, sag ich mal, im Studium 1.000 Euro schon für dein Apartment zahlst, ja, wie soll das gehen, gell?
Wir haben vorhin ganz schön, nach einem Gespräch, hast du schon angeteasert, du hast den Hannes tatsächlich beim Skifahren kennengelernt, oder? Im Skiurlaub.
Ja, richtig. Ich habe hier bei ihm im Hotel Urlaub gemacht und dann sind wir auch mal Skifahren gegangen. Und auch mal Après-Ski.
Hat er dich ausgeführt.
Hat er mich ausgeführt.
Und um den Finger gewickelt und dann bist du, aber ich habe deine
Wobei ich sagen muss, auch hier gibt es eine Lieblingsgeschichte von meinem Mann, die reibt er mir auch immer gerne wieder unter die Nase. Er hat mich gefragt, ob wir uns nicht treffen wollen auf der Piste und dann habe ich gesagt, ja sicher, treffen wir uns beim Skifahren. Ja, ich soll ihm meine Nummer geben. Ja, passt, habe ich ihm meine Nummer gegeben. Ja. Und dann, ich mit den Mädels unterwegs, komisch, er meldet sich eigentlich gar nicht. Naja, wird es ihm doch nicht ausgegangen sein. Und am Abend dann schaue ich so, sag so, du, Hannes, wolltest du eigentlich nicht mitkommen zum Skifahren? Sagt er, ja, deine Nummer ging nicht. Habe ich die letzten 2 Zahlen vergessen.
Echt, oder? Oh Gott, nein.
Aber okay, die Wege haben trotzdem zusammengeführt.
Ja, ja. Ist gut, dass du nochmal nachgefragt hast. So, hey, ich gebe dir meine Nummer.
Und du rufst dich gar nicht an, oder?
Ihr wart dann aber noch ein bisschen, also du warst noch länger in München, bevor du dich entschieden hast, nach Saalbach zu ziehen.
Ja, das ist richtig.
Warum hast du gezögert?
Unsere Leben waren so unterschiedlich. Ja. Also ich war gerade mitten, sag ich mal, ich war so ein damals noch total verbissener Karrieretyp, möchte ich schon fast sagen. Und das war für mich nicht vorstellbar. Jetzt nicht mehr, gell? Total tiefenentspannt.
Ja, doch. Ich muss ehrlich sein, man merkt schon, dass du den Laden im Griff hast.
Na, okay, ja, super. Ja. Es mag auch gut sein. Ja, und von daher war das eigentlich am Anfang keine Option, weder für ihn, dass er da jetzt irgendwie Saalbach verlässt und auch natürlich, er hat das Hotel schon übernommen, insofern war das keine Option und für mich war das aus 2 Bereichen nicht vorstellbar, einmal nicht von der Stadt wegzugehen, ich liebe München nach wie vor, da hast du Freunde und Familie und alles, das ist ja auch ein Schritt, den du dann machst und zum anderen, weil ich auch gesehen habe, dass karrieretechnisch, so wie ich die angefangen habe, dass in Saalbach Hinterklemm deutlich schwerer ist, weil das einfach sehr tourismuslastig ist und da, sage ich mal, ganz andere Jobs angeboten sind, als in denen ich war. Also hat das eine Zeit gedauert, bis wir zusammengefunden haben und wir haben halt auch dann gesagt, na, das geht nicht, weil einfach die Leben so unterschiedlich sind. Aber wir konnten auch nicht voneinander lassen und somit haben wir den Schritt gemacht. Und letztlich habe ich den Schritt gemacht, ja.
Ich habe von einer Studie gehört, dass Paare, die sich sehr viel Zeit lassen mit dem Zusammenziehen, tatsächlich die Paare sind, die länger zusammenbleiben.
Ah, das ist gut zu hören, aber vielleicht auch nicht, weil wir sind ja dann doch eigentlich schnell verheiratet gewesen, schnell Kind und schnell zusammengezogen, aber bis wir zusammen waren, hat es ein paar Jahre gedauert. Ja,
das zählt
aber das
quasi
eben,
schon.
Das zählt aber das dazu. Zählt genau, schon, genau. Ja, wir sind auch immer noch zusammen, also von daher.
Jetzt lebst du in Saalbach, aus der Stadt, mehr oder weniger, ja, aufs Dorf kann man ja nicht wirklich sagen. Es ist schon eine Hochburg, was Tourismus angeht und im Winter sind Menschenmassen hier unterwegs. Ein Laden reiht sich an den nächsten. Mhm. Was war für dich die größte Umstellung von Stadt nach Saalbach?
Also was ich am meisten vermisst habe, ist eigentlich, hat nichts mit Ort oder Stadt zu tun, sondern Freunde und Familie.
Ja.
Weil die leider nicht alle mitgezogen sind.
Ansonsten,
was war da die Schwierigkeit? Eigentlich auch sehr menschlich und sehr sozial den Anschluss zu finden, weil doch, ich sage jetzt mal, das eine andere Gemeinschaft ist als jetzt in der Stadt und auch keinerlei Anonymität da ist. Aber ich denke, es ist vor allem Freunde und Familie, die fehlen, denn was man so unternehmen kann oder wie man einkaufen gehen kann oder sonstiges. Das geht ja auch irgendwo mit, wenn man dann ein bzw. zwei Kinder hat, wenn man den ganzen Tag in der Arbeit ist, geht das auch ein bisschen verloren. Ja. Also, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt das nicht mehr, dass ich sage, ich muss jetzt jeden Tag feiern gehen oder ich muss ständig was essen gehen oder ins Theater oder sonstiges. Also, das fehlt mir eigentlich weniger. Es ist schon eigentlich diese Familie und ich bin der Typ, sage ich mal, einmal Freund, immer Freund und ich habe halt meine Grundschulfreunde und das ist halt dann das eigentlich. Das kann man schwer aufbauen im Nachhinein. Oder gut, Mann ist falsch, aber ich bin eher der Typ, so langfristig und.
Die Freundschaften gehen dann ja aber auch nicht kaputt, selbst wenn man örtlich
auseinander. Stimmt, aber die Spontanität geht natürlich verloren. Also komm mal kurz vorbei auf den Kaffee.
Kann ich gut nachvollziehen. Jetzt ist es so, du lebst in Saarbach, du hast gerade eben schon gesagt, dass es am Anfang das Jobangebot hier nicht das war, was du eigentlich gesucht hast oder was du gerne weitergemacht hättest. Du bist dann nach Saarbach gezogen und hast du dann sofort irgendwie in eine Skischule oder in einem Skishop irgendwie angefangen oder was hast du dann zuerst gemacht? Hast du
ich habe mich dann selbstständig gemacht. Ja? Also das heißt, gut, das erste halbe Jahr, als ich hier gewohnt habe, da war ich beschäftigt mit einem kleinen Baby und Umstellungen und alles. Aber es kam relativ schnell. Ich glaube, nach 3-4 Monaten kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich halte das jetzt irgendwie nicht mehr aus. Nur Mami-Glück, ich muss irgendwie was tun. Also in dem Moment, wo das irgendwie möglich war, hatte ich das Bedürfnis, was zu tun. Und habe mich dann mit Bewerbungshilfe selbstständig gemacht, weil ich das in meiner Angestelltenverhältnis im Personal wurde ich immer mehr von Freunden und von Freunden von Freunden und von Freunden von Verwandten gebeten, bei Bewerbungen zu helfen, was ich an sich gerne gemacht habe, aber mir dann auch dachte, gut, das kostet natürlich auch alles Zeit und warum soll ich das eigentlich für nichts machen? Und da ist dann so die Idee entstanden, die hatte ich auch schon, als ich dort angestellt war noch, aber damals war mir nicht erlaubt, das sozusagen parallel zu machen, weil sich das einfach überschneidet und damit habe ich mich das dann danach getraut, in die Bewerbungshilfe zu gehen und habe dann im Prinzip für Leute im Kontext sozusagen Bewerbungen geschrieben, habe mit denen Interviews geübt und solche Sachen eigentlich gemacht. Und das war halt möglich von hier aus für ganz Deutschland.
Ja, cool.
Ja. Und das war dann eigentlich der Schritt und das habe ich dann auch gemacht und das war natürlich auch nett, weil ich das von eigener Zeiteinteilung her auch abends, wenn die Kleine geschlafen hat, hast du das machen können und das hat gut funktioniert. Und dann, aber dann kam der Punkt, dass eben der Hannes und ich uns entschieden haben, die Skischule zu starten, Skiverleih zu starten, aber auch das war natürlich ein Prozess. Das hat sich 1-2 Jahre gezogen und dann ergibt das eine das andere und dann ist es dazu gekommen und dann hat sich relativ schnell gezeigt, dass die Bewerbungshilfe, das habe ich dann an den Akta gelegt, weil das nicht mehr möglich war dann zeitlich.
Klar. Also kann ich mir schon vorstellen, gerade ist so saisonales Geschäft, ist dann halt einfach irgendwie 3-4 Monate Vollgas und in diesen 3-4 Monaten kann man halt nichts anderes machen. Also so stelle ich es mir vor.
Stimmt. Aber natürlich, wenn du das Ganze verantwortest, hast du viel Vor- und Nacharbeit auch. Ja, genau. Und somit bleibt da eigentlich nicht Monat dazwischen, wo du sagst, so und jetzt. Und vor allem, selbst wenn du dann dazwischen mal Luft hast, aber dann machst du auch nicht nochmal einen anderen Job. Wozu dann? Also.
Ja. Verstehe ich. Wenn ich durch so einen Tourismusort laufe wie Livigno oder Saalbach oder whatever und ich sehe einen Skiladen oder Bikeladen direkt neben dem nächsten, ich stelle mir immer die Frage, wie funktioniert das?
Warum
noch einer? So können die sich das überleben? Greifen die sich gegenseitig was ab? Oder wie läuft es? Wieso seid ihr auf den Dreh gekommen, wir machen jetzt hier noch eine Skischule auf?
Ja, dadurch, dass wir das Hotel haben, ist es so, dass man bekommt von den Gästen häufig Rückmeldungen. Und diese Rückmeldungen zu Skischulen oder Skiverleih oder was für Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, die kommen selten und sagen, das war ja so super.
Okay,
die kommen ja, wenn dann zu einem, wenn irgendwas nicht passt.
Ja.
Und da kamen allerlei möglicher Informationen, die man dann so bekommt und Rückmeldungen. Und dann bist du, sag ich mal, als der Empfehlungsgeber auch noch der Depp, der die da hingeschickt hat, oder? Ja. Und dadurch ist eigentlich erstmal so das war so eine Schnapsidee eigentlich. Das war so ein bisschen, der Hannes hat zu mir gesagt, wenn es nicht so ein weiter Weg wäre, bis man eine Skischule machen kann, würde ich es am liebsten selber machen. Und dann habe ich so zum Spaß gesagt, wusste ja noch nicht, was das bedeutet eigentlich. Ich habe noch gesagt, oh, ja, ja, ein bisschen Skifahren, ich würde das schon anfangen, oder? Ja. Da war mir natürlich noch nicht klar, was das eigentlich für einen Weg mit sich bringt. Und dann habe ich den Skilehrer angefangen und dann ist mir mal klar geworden, oh, hoppala, das kann aber viele Jahre dauern. Ah, das ist ein langer Weg und dann musste noch Praxiserfahrung und so weiter. Also, und damit sind wir dann eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir das halt mit jemandem zusammen machen. Aber das war eigentlich so diese Grundidee.
Also
so
im eure Sinne von, Idee war die Nische, dadurch, dass ihr halt einfach viel Rückmeldung von den Hotelgästen bekommt. Ihr wusstet, woran es hapert, wo andere Wettbewerber schlecht sind und könnt quasi all das nutzen, um es besser zu machen.
Ja, und es ist halt so eine Skischule. Also vor allem eine Skischule, aber letztlich auch Skiverleih, Bikeschule. Was sind das für Leute, die das machen? Es sind in der Regel Leute, die eine massive Leidenschaft für diesen Sport haben und die diesen Sport leben und das ihr Leben ist. Also das heißt, die wirklich, ja eigentlich beim Skifahren wie beim Biken, oder? Das einfach im Idealfall jeden Tag machen. Also sind es Sportler und es sind nicht unbedingt Manager oder es sind nicht unbedingt Unternehmer. Es sind einfach Leute, die diesen Sport leben und die haben ihre Leidenschaft zu dem Sport, haben sie zu ihrem Beruf gemacht. Und das ist auch überhaupt nichts Verwerfliches. Aber wie kann man von jemandem, natürlich gibt es Menschen, die das können, aber trotzdem ist jetzt, sage ich mal, ein Mensch, der die meiste Zeit seines Lebens eigentlich in der frischen Luft verbringen möchte und den Sport machen will und das in den meisten Fällen das Letzte, was die wollen, ist den ganzen Tag am Computer hocken.
Ja,
also das ganze Administrative, das ganze Organisatorische und das ganze Management letztlich. Und das ist halt was, das findet nicht auf der Piste statt oder auch nicht auf dem Bike. Das muss unternehmerisch bewältigt werden. Und das ist, glaube ich, auch die große Schwierigkeit, dass eben der Sportler irgendwie auch dieses Unternehmerische hinkriegen muss und das dann gerne bei Skischuhen beispielsweise eben auch auf der Strecke bleibt. Und dann, also dass jetzt halt ein Gast kommt und sagt, mein Skilehrer war total scheiße, kommt, glaube ich, fast nie vor. Mhm. Also das ist wirklich das wenigste Problem, weil die Skilehrer sind ja motiviert, die sind engagiert und die wollen ihrem Gast einfach eine coole Zeit ermöglichen. Aber dass organisatorisch drumherum irgendwas schiefläuft, das ist mit eins der größten Probleme, die ich halt sehe. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, da greifen wir ein. Und wir versuchen einfach zu ermöglichen, dass die Kunden von uns, egal ob jetzt im Sommer oder im Winter bei uns, einfach einen perfekten Service bekommen und das einfach von vorne bis hinten stimmt. Und nicht der Gast, sage ich schon, schon unzufrieden ist, bevor der überhaupt seinen Bike Guide vielleicht dabei hat.
Genau, also, weil der Schuh drückt oder der Typ ihm die nur hingeworfen hat oder die nicht geholfen hat beim Einsteigen. Und aber zurück zur Frage, Wettbewerbsgeschäft, ein Laden neben dem nächsten, birgt es Probleme? Also Saalbach ist und bleibt ein Dorf. Wenn ihr jetzt um die Ecke kommt und ihr macht eine neue Skischule auf und man kennt irgendwie den Skiverleih Sepp und Skiverleih Huber und keine Ahnung, ist es dann so ein Clinch-Ding, dass man sich dann hier Feinde macht oder war das easy?
Ich tue mir gar nicht so leicht, das zu beantworten, weil wir sind hier zwischen Saalbach und Hinterklemm. Also wir sind nicht so richtig in dieser...
Euer Glück, oder?
Ja, also es ist tatsächlich, ich glaube, wenn wir uns jetzt wieder genau neben den nächsten stellen würden, dann wäre das schon schwieriger. Ja. Und hier ist aber nichts. Also wir stehen hier eigentlich so ein bisschen alleine in der Gegend rum. Aber bestimmt ist es so, dass die sage ich mal, Alteingesessenen das sicher beobachten, sage ich jetzt mal. Aber dadurch, dass ich selber nicht von hier bin, bekomme ich den ganzen Tratsch und Klatsch gar nicht so mit. Ja. Und der Hannes, dadurch, dass er von hier ist, ist vielleicht auch ein bisschen uneingreifbarer, weil er schließlich ein Einheimischer ist. Aber sicher ist es nicht so, dass alle freudig schreien, juhu, jetzt macht noch jemand auf. Also das vermute ich nicht.
Okay. Nicht zu verwehren, der Gedanke.
Ja, wobei, meine Meinung ist ja, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja, man muss sich und, halt selbst dann neu definieren. Wenn man halt sein Geschäft jahrelang hat routiniert schleifen lassen, dann muss man halt dann neue Wege einschlagen, um sich gegen den neuen Wettbewerber durchzusetzen.
Ja, aber wenn du dir vorstellst, in Saalbach würde es nur eine Skischule und einen Skiverleih geben, wer kommt denn dann?
Ja.
Also es ist schon... du kommst ja sowieso nicht.
Ich bin raus. Jetzt waren wir beim Thema, dass ihr im Prinzip Qualität als irgendwie euer Merkmal gesetzt habt oder halt, ich sag mal, Dienstleistungs- orientiert unterwegs seid. Ihr habt jetzt vor 3 Jahren die Skischule gegründet, waren das jetzt 3 Jahre zu gucken, ob es läuft, und der Gedanke von Bikeschule und Bikeverleih war von Anfang an da, das auch zu machen, weil Saalbach ist ja schon länger eine Bike-Region und ihr habt jetzt quasi über den Winter einfach gecheckt, wie es läuft, um dann zu sagen, okay, das können wir im Sommergeschäft auch machen. Oder gab es da andere Hintergründe?
Ja, es war von Anfang an die Idee mit dabei, auch im Sommer Bikeschule und Bikeverleih mit anzubieten. Der erste Winter war sehr arbeitsintensiv, also wirklich sehr arbeitsintensiv und natürlich auch kostenintensiv, womit für mich von vornherein klar war, im ersten Sommer starte ich nicht noch ein neues Geschäft, weil wir hatten dann ja im Prinzip 3 neue Bereiche, Skischule, Skiverleih und Store, alles war neu und das waren, ja, blöd gesagt, für mich waren das 7 Tage, 16 bis 18 Stunden Arbeit am Tag. Also das war einfach, das war wunderschön und es hat auch echt super Spaß gemacht, aber ich wollte danach nicht nochmal noch ein neues Geschäft dann starten. Also der zweite Winter war dann
routinierter,
aber Corona-bedingt leider ja schon zu früh zu Ende.
Ja, stimmt.
Richtig, und insofern hatte man dann auch irgendwie Zeit, und zu überlegen, ja, was machst du, wenn vielleicht auch der nächste Winter nichts wird oder der Winter danach nichts wird. Ja. Und das hat uns eigentlich tatsächlich hat uns Corona da mehr den Tritt auch in den Arsch gegeben, zu sagen, so, und jetzt starten wir den Sommer. Und dann haben wir angefangen, den Sommer zu planen. Und dann hat auch das eine das andere ergeben und dann sind wir mit Santa Cruz ins Gespräch gekommen. Und ja, ich sag jetzt, die waren einfach sofort auch überzeugt von dem ganzen Konzept, was wir da liefern. Die haben sich das angeschaut und die haben das, sage ich mal, sofort auch verstanden, was wir damit vermitteln wollen. Dass wir da einfach Leute haben, die Leidenschaft dafür haben und ein Gesamtkonzept, ein schlüssiges Gesamtkonzept. Und dann waren die dabei und dann hat es sofort gepasst. Genau, und dann ist das so entstanden.
Sehr, sehr cool. Ihr habt ja jetzt da den Laden neu aufgesetzt oder hingebaut, ich weiß es nicht genau. Ja. Also früher war da wahrscheinlich die Skischule drin, ich erinnere mich, das war einfach nur ein bisschen eine Glasfront.
Bevor wir es hatten, meinst du? Oder
ich weiß nur, dass
es früher. Oder wann warst du das letzte Mal da oder wann hast du es gesehen?
Noch nicht so schön holzverkleidet war. Ja. Das Haus war vorher schon in eurem Besitz oder habt ihr das gekauft?
Nee, wir haben das Haus gekauft im Hinblick auf die Skischule.
Ja.
Weil auch hier sich alles irgendwo ergeben hat. Man konnte ja unten den Store reinmachen. Man konnte, wo jetzt, sage ich mal, unsere Riders Lounge ist, haben wir das Kinderland im Winter und wir haben die Personalzimmer oben drüber. Und somit war alles beieinander und das haben wir im Hinblick darauf gekauft. Im ersten Sommer war dann nichts und letztes Jahr im Sommer haben wir dann zum ersten Mal einmal die Woche dann auch offen gehabt und einfach mal ein bisschen vorgefühlt, was ist da so los an dem Wanderweg? Und da ist ja doch einiges los. Also fährt ja jeder vorbei mit seinem Bike.
Ja, ihr habt so ein bisschen.
Und wir haben das letztlich dann umgebaut. Also das heißt, das Haus war ursprünglich dieser ganze Glas- und Holzvorbau, den du jetzt siehst, den haben wir angebaut. Und erster und zweiter Stock sind gleich geblieben, aber unten ist komplett umgestaltet. Und das war vorher so ein, ja, wie sagt man da, Ferienhaus. Also wo ganze Gruppen, sag ich mal, das Haus mieten können. Und das haben wir dann sozusagen entsprechend umgebaut.
Sehr stylisch umgesetzt, viel Holz, dunkle Farben, sehr modern. Und glaube ich, was raussticht, ist eure Riders Lounge, dass ihr einfach, früher habe ich immer davon geschwärmt, also als ich noch kein Bike-Profi war, habe ich mir gedacht, irgendwann
noch andere Träume hattest.
Als ich gedacht habe, ich schaffe das nicht, ich werd kein Bike-Profi, habe ich gedacht, dass ich irgendwann mal einen Fahrradladen aufmachen werde mit einem Café. Dieses Erlebnis halt so irgendwie auch abhängen wollen in einem Fahrradladen, weil man ist ja immer irgendwie gerne in einen Radladen gegangen und hat gestöbert und wenn die gut eingerichtet waren, hat man da irgendwie gerne Zeit verbracht, aber es gab halt nie irgendwie ein Café, dass man da eben auch abhängen kann und das habt ihr, glaube ich, in meinen Augen sehr, sehr gut umgesetzt mit der Lounge draußen und einem Foodtruck, was ja auch so Essen und Radfahren gehört, das sagt auch zusammen, ist einfach Energie. Wir waren bei Santa Cruz, also ihr habt euch dann entschieden, durch Corona bedingt den Sommer mehr zu nutzen und habt dann mit Santa Cruz Gespräche gehabt, die als erstes mit on board waren, um euch quasi eine High-End-Brand an der Seite zu geben, was natürlich auch natürlich ein Lock-Angebot ist für Leute draußen bei euch zu testen oder bei euch zu fahren. Wie hat Corona euch noch eingebremst? Also was hat es noch mit euch gemacht? Ich meine, der erste Winter, der ausgefallen ist, da war ja wahrscheinlich hier alles zu, oder?
Ja, es waren Lifte offen, aber es dürften nur Tagesgäste kommen.
Okay.
Und natürlich nur von Österreich eigentlich.
Also es war ruhig, es war leer.
Nichts.
Und finanziell, wie groß waren die Einbußen?
Naja, gut, das, der ganze Winter ist verloren gegangen.
Schon, oder?
Also. Und das ist halt, sage ich mal, mit zwei Betrieben. Also,
das fand ich spannend. Ich habe einen Freund, von dem habe ich schon häufiger erzählt, der Koch, der Andi Schweiger und Gastronom. Und der hat halt auch, sage ich mal, von heute auf morgen seine Base verloren, die er über 20 Jahre aufgebaut hat, weil halt die Gastro zugemacht hat. Und da war aber auch nicht, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und ärgere mich und werde zum Corona-Leugner oder irgendwas, sondern da wurde halt dann, okay, was kann man machen, welche Lösungen gibt es oder auf welchen Zug kann man aufspringen. Und das ist schon so ein Unternehmerding, was du dann, glaube ich, auch aus deinem Karriere-Ehrgeiz vielleicht sogar mitgebracht hast, dass du gesagt hast, hey, dann machen wir das halt jetzt.
Ja, also sicher war dieser Schritt schon, dass man einfach gesagt hat, so und im Nachhinein sage ich, kann ich ja schon fast froh sein, dass im Winter nichts war, weil so haben wir den Sommer wirklich optimal vorbereiten können, weil es ist einfach viel Vorarbeit, die da dahinter steckt. Die sieht natürlich ein Mitarbeiter nicht oder jemand, der sich da keinen Kopf drum macht, der sieht das nicht, aber es ist einfach da viel Arbeit, die vorher ansteht. Und wir haben dann auch gesagt, boah, wenn wir jetzt einen normalen Winter gehabt hätten, wie hätten wir das alles aufgebaut?
Ja.
Und ja, ich meine, Thema Corona, ich muss ja wirklich sagen, eigentlich die Förderungen, die man da bekommt, sind eh gigantisch gewesen dafür, dass du nicht offen gehabt hast und dafür, dass du eigentlich keine Arbeit zu leisten hattest. Also ich fand die extrem fair und auch wirklich, also bei uns sehr schnell. Also da gibt es auch nichts zu jammern, weil ich mir denke, ja, Wahnsinn eigentlich, dass da so schnell solche Förderungen auch kommen, weil sie könnten ja auch irgendwie ein bisschen, ich sag mal so schön, am langen Arm verhungern lassen.
Ja, ja.
Also glaub von
ich
daher
in Deutschland auch bei dem einen oder anderen
war, so glaube ich, sogar mehr Thema, richtig. Ja. Aber eigentlich, also jetzt, mein Gott, ich kann nicht für jeden sprechen und auch sicher gibt es da den einen und den anderen Fall. Aber sowohl bei uns im Hotel wie eben drüben im Store ist das einwandfrei über die Bühne gegangen. Aber natürlich kannst du das nicht vergleichen mit einer Saison. Und wir wollten beispielsweise dieses Jahr bereits das Haus umbauen, aber das ist natürlich ausgefallen. Also, ja.
Es ist ihr habt im Haus oben, hast du erzählt, ihr habt Hostels drin. Also da wohnen auch ein paar Mitarbeiter von euch.
Ja.
Ich durfte jetzt einige kennenlernen die letzten zwei Tage. Ein Argentinier, ein Australier, eine Engländerin,
Ein Ungarn,
genau,
ein Österreicher.
Es ist
Holländer, nicht zu vergessen.
Genau, der Holländer. Und es wird eigentlich, es ist total witzig, weil es wird Englisch gesprochen teilweise mit einem österreichischen Dialekt auf Deutsch wird gesprochen. Also dann ist so, kommt sowas raus wie jetzt beim Australier, deinen australischen, pinzgauerischen Dialekt.
Ja, genau.
Mega witzig.
Ja.
Also ihr seid Multikulti. Und was ich gemerkt habe, es ist ein sehr schönes Untereinander, ja. Mhm. Und es ist nicht so ein, ja, ich muss heute arbeiten, sondern ja, ich habe heute frei, ich bin aber trotzdem im Laden.
Ja, richtig.
Das
ich sag dann immer cool. Zum Spaß, ja, du kannst dich wieder nicht trennen, kein Scheiß.
Und hast du da so ein kleines Geheimnis, einen Schlüssel zum Erfolg? Du kommst ja aus Personalmanagement-Richtung. Woran liegt das?
Ich glaube, zum einen schon ist es die Personalauswahl, dass man ein Gespür dafür hat, welche Leute auch zusammenpassen. Also der Hannes, weiß ich, hat mal zu mir gesagt, ja, du musst dich ja nicht mit dem Mitarbeiter verstehen. Wenn ich nach einem Gespräch vielleicht gesagt habe, ja, irgendwie ist das nicht so meins. Dann hat er gesagt, ja, du kannst dich nicht mit jedem Mitarbeiter verstehen. Und dann habe ich gesagt, doch, das kann ich schon. Und mir ist es wichtig, dass ich jeden Mitarbeiter mag. Und vor allem, man muss ja auch sagen, kein Mensch ist jetzt irgendwie gut oder schlecht oder freundlich oder unfreundlich. Es ist eher, wie Leute zusammenpassen. Und ich glaube, dadurch, dass ich wirklich nach dem Gefühl aussuche, wer mir sympathisch ist und wo ich das Gefühl habe, der bringt die Leidenschaft mit und der bringt das Engagement mit und auch die Motivation und nicht einfach nur, blöd gesagt, seine Stunden absitzen will und dran denkt, wann er endlich sein Bier woanders trinken gehen kann. Dadurch, glaube ich, funktioniert das auch, dass das Team untereinander gut funktioniert, weil dann die Leute ähnliche Motivationen haben, ähnliche Leidenschaften haben und ähnliche Einstellungen irgendwo auch haben, so dass das dann auch zusammenpasst und das nicht gänzlich auseinandergeht. Weil ich glaube, wenn man halt Natürlich können sich Dinge auch ergänzen, das ist klar. Und wenn man jetzt halt alle super, super quirlig hat oder alle total introvertiert, dann ist das auch fad, ja, und das nicht, aber dass es einfach so vom Grundding zusammenpasst. Und ich weiß nicht genau, was man mir als Chefin nachsagt. Aber
soll ich mal reinhören?
Ich meine, ich weiß aber, dass meine ehemaligen Mitarbeiter mich regelmäßig besuchen kommen und dass ich einfach glaube, wenn man führt durch Schreien und durch Schimpfen und durch totalen Kontrollzwang, man relativ viel Motivation auch nehmen kann. Mhm. Und ich bin schon dahinter, was die Leute machen, aber es hat jeder das Recht, seine Meinung zu sagen, ohne dass er dafür irgendwie eins auf den Deckel bekommt. Und ich höre mir auch alles an und ich glaube, warum die Leute eigentlich auch gerne da sind, gerne arbeiten, ist zum einen, weil sie die Möglichkeit haben, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Das ist im Winter wie im Sommer. Also das heißt, die können in der Mittagspause aufs Bike steigen oder auf die Ski oder aufs Snowboard und können eine Runde fahren gehen. Die haben Leute da, die genau die gleiche Leidenschaft haben, mit denen sie das zusammentun können. Und das spielt, glaube ich, einfach alles zusammen. Also, dass man da sich gerne auffällt. Und das ist das, was wir sowohl an die Kunden wie an die Mitarbeiter vermitteln wollen, dass man da gerne ist, dass man da eine geile Zeit hat und dass das da Spaß macht.
Wie läuft unser Bewerbungsgespräch gerade so?
Bewerbe ich mich bei dir oder du dich bei mir?
Du bist doch die Personalerin. Darf ich anfangen?
Fang mal an.
Ihr habt ja auch eine Bikeschule. Also ihr gebt ja Bikestunden, also ihr gebt Kurse. Das heißt, bei euch kann man quasi ein Rad ausleihen, testen und dann bekommt man im Prinzip noch ein Coaching obendrauf, oder?
Mhm, genau. Auch hier ist eigentlich so die Idee, dass man nicht irgendwie aufs Bike steigt, keinen Plan hat und dann vielleicht am Schluss sogar übers Bike unzufrieden ist, sondern man kann jemanden mitnehmen, der einem das zeigt. Und wie das dann im Prinzip stattfindet, das liegt letztlich immer beim Kunden. Ob man sagt, okay, man will wirklich richtig die Technik oder man will den Trail runterheizen, aber traut sich das alleine vielleicht noch nicht zu. Oder man will einfach jemanden, der ein bisschen das Gebiet zeigt. Das alles ist möglich, sage ich jetzt mal. Aber da sind wir ganz klein und das ist eher eine Begleitung, dass man sagt, das bieten wir mit an und da greifen die Leute eigentlich auch gerne drauf zurück, dass sie einfach jemanden mitnehmen können und der einem da Sicherheit gibt, gerade in einem Gebiet, was man noch nicht kennt.
Ja.
Was wir auch machen, sind die Kids-Camps zum Beispiel. Das ist das kommt ganz gut an, die Kids-Camps, wo die Eltern sozusagen selber vielleicht auch gar nicht biken, aber man jetzt vielleicht sein 10-, 11-jähriges Kind nicht alleine irgendeinen Trail runterschicken will.
Man kann es bei euch einfach abgeben, so ein bisschen
das Kind. Ja, ich selber als Mama, ich finde das absolut super.
Schön. Jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen, die ich jetzt stellen wollte. Ah doch, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ihr habt ja draußen die Food Lounge, ihr habt einen Bikeverleih, ihr habt Testen, ihr verkauft ganz normal als Fahrradladen, was euer Umsatzgeschäft ist sozusagen. Mhm. Aber ihr habt ja noch größere Pläne, wie ich gehört habe. Also ihr wollt ja noch weiter ausbauen. Ihr kriegt noch eine Werkstatt draußen irgendwie. Mhm. Eine Werkstatt in einem Glaskasten.
Weißt du, was ich dir eigentlich auch erzählen wollte?
Was denn?
Wegen der, weil du sagst, weil das dein Traum war, wegen dem Café und Fahrrad. Ja. Soll ich dir erzählen, wie das entstanden ist?
Ja, ja, natürlich. Warum kommst du erst jetzt damit um die Ecke?
Weil du gerade sagst Food Lounge, aber eigentlich ist es keine Food Lounge, es ist unser Santa Cruz Truck, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt nicht wirklich was zu essen, es gibt eigentlich eher was zu trinken. Ja. Und die Idee ist eigentlich gekommen, weil eins unserer, ich sag jetzt mal, Punkte, was bei uns auch außergewöhnlich ist bei uns im Skistore, ist, wenn der Kunde reinkommt, dass der eigentlich nicht gefragt wird, ja, willst du was kaufen, blöd gesagt, sondern
willst du was trinken?
Genau, willst du was trinken? Und dann wurden die bei uns einfach
abgefüllt.
Das ist abgefüllt. Ganz genau. So ist es.
Eigentlich wollte ich noch auf die Piste, es ist 11 Uhr, aber man, hier ist so gemütlich.
Nein, aber auch hier war einfach die Idee, weißt du, du gehst, du kommst am Samstag an. Du hast dann, was weiß ich, 8 Stunden Anreise hinter dir, standst im Stau, hast noch 2 Kinder dabei, die dich vollschreien, was weiß ich was. Und dann musst du noch einen Skiverleih gehen und dann stehst du da nochmal 3 Stunden an und dann geiler erster Urlaubstag. Mhm. Und wir wollten das ändern, wir wollten, dass die Leute reinkommen und dass die da im Urlaub ankommen und sich nicht denken, oh scheiße, jetzt noch die komplette Skischule buchen und den Skiverleih, sondern dass die denken, boah, geil, jetzt gehen wir zu Skill. Und die kommen rein und dann, ja, und dann werden die einfach umsorgt. Und zwar eben nicht unangenehm umsorgt im Sinne von, das muss man jetzt tun, sondern wir sind alle so, wir mögen das. Wir wollen die Leute betreuen und wir wollen, dass sie eine gute Zeit haben bei uns. Und dann kommen die rein und dann kriegen die halt ihr Wasser oder Cola oder Hugo oder Aperol Spritz oder Wein oder Schnaps oder was es halt sein darf. Und ich kann mich an Samstag erinnern, da standen dann vielleicht 60 Leute im Laden. Der Laden war bummvoll. Die mussten natürlich auch warten. Aber das sah aus wie in einer Bar, total tiefenentspannt. Die Leute standen in Grüppchen zusammen, haben geratscht, haben so ihren Aperol getrunken und alles easy. Nein. Und dann, was kam? Corona. Du darfst ja nicht mehr drinnen ohne Maske und so weiter. Ja. Alles schwierig. Und dann ist die Idee entstanden, ja, dann machen wir das draußen. Ja. Und der Kunde, der bei uns dann was einkauft und somit auch unser Kunde ist, der bekommt dann den Gutschein und darf dann draußen sozusagen sein Getränk konsumieren.
Cool, ja.
Das ist eigentlich die Idee gewesen. Aber nun, ja, dann eine Werkstatt.
Ja, ihr baut eine Werkstatt in einem Glaskasten. Was hat es damit auf sich?
Ja, was hat es damit auf sich? Wir haben im Prinzip, haben wir ja auch unsere Skiwerkstatt mit einer großen Glasfront. Ist letztlich auch ein Wunsch vom Hannes gewesen, weil er gesagt hat, ja, wenn er aber Ski schleift, er hat keinen Bock, dass er dann in so einem dunklen Kämmerchen im Keller steht, oder? Ja. Wie das halt gerne auch im Skiverleih ist oder auch generell. Eine Werkstatt ist häufig so ein bisschen
das dunkle Kämmerchen.
Richtig. Ja. Und das war eigentlich so dieser Anfang, ja, er hat da keinen Bock, dass wenn er dann drin steht, dass er dann gegen die Wand schaut. Ja, passt, kommt eine riesen Glasfront rein. Nicht, dass er jetzt so oft da drin stand, aber das war so mal diese Ursprungsidee. Und da haben wir schon dieses Thema Schauwerkstatt gehabt, dass man da halt reinschauen kann, was da passiert. Und das ist auch letztlich die Idee mit der Bike-Werkstatt, dass wenn die natürlich da direkt an dieser Lounge bei uns dran ist, dann kann man da sein Bierchen trinken, kann denen da zuschauen, was die da so tun. Das mögen viele Leute, den Bike-Mechanikern zuschauen, was die da treiben. Ja. Aber wenn die das natürlich, sage ich mal, direkt am Mechaniker machen, dann kann das auch recht störend sein. Weil unsere Mechaniker machen jetzt auch nicht nur Schlauchwechseln, sondern die machen Gabelservice, die machen Dämpferservice, die müssen sich da konzentrieren. Und wenn dann, sage ich mal, alle 2 Sekunden wer daherkommt vielleicht und spannend dazuschaut, dann kann das einen unterbrechen, sage ich mal. Durch diesen großen Glasbereich ist die Idee, dass man da zuschauen kann, ohne dass man den Mechaniker stört, aber das Ganze einfach trotzdem lichtdurchflutet ist, man irgendwie trotzdem dabei ist und ja, das soll halt optisch was hermachen, aber trotzdem dem Mechaniker auch die Ruhe geben, seine Arbeit da machen zu können.
Also es ist im Prinzip ein Erlebniswelt.
Richtig. Überhaupt, Skill ist generell
ein Museum.
Ein Erlebnis. Ein belebtes Museum.
Und an diesem Glaskasten sind dann so Knöpfe, wo man so Licht anmachen kann. Und darunter steht Werkstatt. Und dann geht das Licht über der Werkstatt an. Und dann drückt man so Schleifmaschine. Und dann geht das Licht über der Schleifmaschine an. Wie in so einem Museum.
Ah, pass auf, vielleicht greife ich das auf, die Idee.
Und dann gibt es den Partyknopf und dann geht da drin die Disco-Kugel an.
Ja, genau.
Wunderschön. Vielen Dank für diesen Einblick in eure kleine Welt in Saalbach, in der sehr saisonal betriebenen Welt. Ihr habt wahrscheinlich dann in den Zwischensaisonen alle Hände voll zu tun, das Ganze umzubauen, weil das ist ja einfach ein Fahrradladen, der dann im Sommer auf einmal ein Skiladen ist.
Oder andersrum.
Genau, oder andersrum. von daher, Hut ab. Ich glaube, da steckt eine Menge Leidenschaft drin, da steckt eine Menge Arbeit drin, da steckt eine Menge Schweiß drin. Und die Pläne, die ich gehört habe, finde ich gut. Ich war jetzt 2 Tage da, ich fand es sehr nett bei euch. Nett, merkst du, ne?
Ja, du, das habe ich schon gehört.
Der DJ wurde leider abgebucht. Den habe ich vermisst.
Ja, wir haben gedacht, wenn du nicht biken kannst, dann kannst du ja wenigstens den DJ machen.
Ja, so, hätte ich gemacht. Nee, das war's aus Saalbach. Wenn du noch irgendwen grüßen oder irgendwas sagen möchtest, ich gebe dir jetzt einfach mal das letzte Wort.
Danke, dass du da warst, Jasper. Ich hoffe, du kommst uns bald wieder besuchen. Ich grüße all deine Fans und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast zu machen.
War das jetzt Ironie oder ernst gemeint?
Natürlich ernst.
Hat man nicht ganz so rausgehört.
Natürlich ernst. Das hört man bei dir auch nicht immer ganz.
Stimmt. Das ist ganz gut so. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.